Hallo. Ich wollte mal ein bisschen energetisch einsteigen.
Sehr gut, Nathalie. Ich wollte mit der Frage einsteigen. Wie findest du es, dass du jetzt auf einem anderen Platz sitzt?
Ja, das gefällt mir erstmal ganz gut.
Habe ich extra für dich gemacht.
Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich habe eine Schokoladenseite und sollten wir hier während der Aufnahme Fotos machen, dann bin ich da ein bisschen eitel und würde gerne meine Winkel ein bisschen ändern.
Ist hiermit passiert. Wir sind beides ein bisschen müde und schlapp, aber wir geben das Beste. Und du hast ja schon richtig energetisch angefangen. Ich sage jetzt noch unser Eingangssprüchchen. Hi. Herzlich willkommen zu Don't Call Me Mutti. Wir sind immer noch Pia und Nathalie. Wir haben immer noch einen Altersunterschied von 21 Jahren. Und wir haben nach wie vor ein Sixpack an Kindern zwischen 2 und 28. Da muss ich immer nachdenken. Und nach wie vor besprechen wir Dinge, die uns umtreiben. Alle 2 Wochen.
Wie geht's dir, Pia?
Ja, wie gesagt, ich habe zu wenig geschlafen, ich bin ein bisschen müde, aber alles gut. Irgendwie, wenn man dann drin ist, dann läuft es ja auch, hoffen wir jetzt mal.
So geht's mir auch. Ich habe auch wenig geschlafen, ich bin super müde und ich muss jetzt einfach die ganze Zeit durchpushen durch diese Woche, damit es weitergeht. Es ist irgendwie so ein Phänomen, das ist die vollste Woche, glaube ich, meines Lebens oder eine der vollsten zumindest. Ich hatte so viele Termine und das geht dann auf irgendeine Weise immer genau damit einher, dass genau dann die Kinder nicht gut schlafen.
Mhm.
So nachts ein Albtraum. Gut, das arme Kind hat einen Albtraum, das ist ja auch nicht schön. Aber für mich ist das auch nicht schön.
Ja.
Weil dann kann ich nicht mehr einschlafen, weil die Tage, weiß ich nicht mehr, wann das war. Die Tage auf jeden Fall werde ich wach. War ein Albtraum. Ich so, nein, geh da hin. Und normalerweise nehme ich meinen Sohn dann immer mit rüber einfach. Oder meistens schläft er durch bis morgens früh. Aber wenn, dann nehme ich ihn halt mit rüber in mein Bett. Und dann war der aber so wach, halb schlafend, weißt du?
Und die kommen dann oft nicht raus aus
ja,
dem Albtraum.
Ja, also der hat nicht so richtig viel geweint, aber
ja.
Du hast schon gemerkt, so irgendwas war jetzt blöd in dem Traum.
Und der ist noch nicht weg.
Ja, genau. Und dann habe ich ihn so mitgenommen. Ich so, Mama ist hier. Ja. So, schnell, mach die anderen Leute nicht wach. Die anderen Leute. mach die nicht wach. Und dann sagt er aber nur, nein, nicht in das Bett. Ich denke, das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, dann dein Bett. Nein, in seinem Bett wollte er auch nicht.
Okay.
Ich sage, das ist ja, also da muss ich, das kam zum Glück, muss ich klopfen. Das kam noch nie vor bisher. Ich konnte nachts immer irgendwie mit rübernehmen. Aber nein, er wollte weder mein noch sein Bett. Was wollte er, Pia? Wenn wir ihn manchmal abends zum Schlafen bringen, dann machen wir das mit diesem Gebläse in der Küche überm Herd.
So, erklär mir das.
Wie heißt denn das? Die Dunstabzugfahrt?
Ja, genau.
Das ist ja White Noise.
Boah, das ist eine sehr höfliche Umschreibung für den schlimmsten Krach. Wir haben eine neue Küche, habe ich gerade auch erzählt, und ich habe keine Dunstabzugshaube, weil ich Dunstabzugshaubenlärm nicht mag. Okay, aber vielleicht habt ihr eine bessere.
Naja, auf jeden Fall haben wir ihn so mal zum Einschlafen gekriegt, also bei jedem Mittagsschlaf eigentlich.
Und also du stehst dann vor der Dunstabzugshaube, schaltest die ein, die macht
ja.
Und er schläft ein.
Ja.
Okay.
Manchmal machen wir das abends, häufig nicht, aber manchmal. Und dann sagt er wirklich in der Nacht, morgens, Pia, um 5 Uhr, Wind. Also die Abzugshaube, ich sag, was? Nein. Und dann war ich in so einem Dilemma, weil ich dachte, okay, ich will jetzt auch schlafen. Ich will nicht, dass der die anderen wach macht. Und
du bist jetzt aber auch nicht
und
um
kurz
5
dieser
Uhr
Moment,
vor der Dunstabzugshaube. Das schaut so altarmäßig aus. So.
Und dann auch kurz dieser Moment, dass man dann denkt, wenn ich das jetzt mache, dann will der das ja immer. Weißt du, so wie man das beim ersten Kind vielleicht noch hat, wenn du denkst, wenn ich das jetzt einmal anfange. Und dann dachte ich mir, nee, komm, das passt schon. Stand ich da um 4:55. Hab den so geschuckelt, so schlaf ein. Und was macht er? Der guckt durch die Gegend. Ich denke, das ist nicht dein Ernst. Ich so, Mama ist so müde. Oh Gott. Weißt du, was ich dann gemacht habe? In meiner Verzweiflung.
Ich bin gespannt.
Habe ich ihn.
Kannst mir nicht vorstellen. Ich habe ein bisschen Angst.
Abgesetzt, hingestellt in die Küche.
Wo genau?
Ja, in der Küche halt.
Am Boden.
Dann habe ich seine Matratze aus dem Bett geholt und seine Decke und noch eine Decke und ein Kissen. Und dann haben wir uns auf die Matratze in der Küche vor dieser Dunstabzugshaube gelegt.
Boah.
Und ich lag da und dachte mir, dachte gar nichts, weil ich so müde war.
Der Steirer in mir sagt, weit haben wir es gebracht. Das heißt, weit haben wir es gebracht. Nach dem Motto, was tue ich hier? Was ist mit meinem Leben passiert? Aber ich glaube, wir schweifen krass ab, Nathalie. Wo waren wir? Was wollten wir? Wir haben jetzt die Leute begrüßt. Ich glaube, es geht weiter mit Glanzstunde. Oder war das schon die Glanzstunde?
Geglänzt habe ich da wahrscheinlich auch. Aber siehst du, das passiert mit der Müdigkeit und dann fokussiere ich mich da so drauf, weil ich mich in meiner Müdigkeit auf eine Sache...
Glanzstunde, ja. Glanzstunde. Oder? Wollten wir das jetzt nicht machen?
Ja, da habe ich auch eine Geschichte. Die passt auch zu unserem Thema heute. Dafür habe ich die ja auch rausgesucht. Ne?
Genau.
Okay, pass auf. Ich möchte nur noch kurz zu der Geschichte zu Ende sagen, dass ich dann auch nicht mehr einschlafen konnte und dann an diesem Tag seit 5 Uhr morgens wach war.
Das war das auch, wo du mir geschrieben hast, dass du seit 5 Uhr morgens wach bist, ich weiß noch. Und dann sagte ich, oh Gott, weil ich dich irgendwie beneidet habe. Es gibt ja auch Leute, die stehen absichtlich um 5 Uhr morgens auf. Und du sagtest damals, es war nicht absichtlich.
Weißt du, was für eine schreckliche Erkenntnis ich dann hatte?
Nein.
Der Morgen funktioniert besser, wenn man früh und rechtzeitig aufsteht.
Ja, tell me about it, aber das kriege ich nie hin.
Na gut. Also, dann kommen wir mal zu der eigentlichen Glanzstunde, ne? Was ich mir überlegt hatte zumindest. Und zwar kann ich jetzt mal alle einladen, sich kurz, ganz spontan zu fragen, mit welcher Eigenschaft würde ich mich selber beschreiben?
Also ihr euch, ne?
Du dich auch. Alle sollen mitmachen.
Schon klar.
Alle sollen mal kurz überlegen, womit, wenn mich jetzt jemand fragt, was ist so, was macht dich aus? Oder sag mal ein Stichwort, wie würde man sich beschreiben? Ich wurde nämlich gefragt vor, das ist auch noch nicht so lange her, wurde ich gefragt, was denn unsere Kinder von uns so übernommen hätten oder welche Eigenschaften die von uns oder welche Persönlichkeitsmerkmale oder so, die von mir und meinem Mann.
Darf ich nachhaken, in welchem Kontext diese Frage gestellt wurde?
In der Kita.
In der Kita,
ist das wichtig?
Ist absolut wichtig.
Ach so.
Finde ich schon. Weil wenn es zum Beispiel du mit einer Freundin im Café sitzt, ist es relativ egal, wenn es einen totalen Mumpitz verzapfst, wenn es in der Kita allen Eltern, die dich vielleicht auch nicht so gut kennen, so meine ich, weißt
du? Pass auf. Dann war der Kontext, dass das ein Abend für die Eltern und Erzieher waren, der auch reichlich gefüllt war mit Mumpitz. In flüssiger Form.
Ah, okay.
Also es war halt schon eine lockere Runde, es war jetzt kein irgendwie Eltern-Erzieher-Gespräch. Das ist dann vielleicht auch wichtig. Naja, es war halt so eine lockere Runde und dann hat mich da jemand gefragt, auch so völlig aus dem Zusammenhang. Und meine erste Reaktion war was Negatives. Warum? Also ich habe dann gesagt, dass wir alle sehr stur sind. Und da habe ich kurz innegehalten und dachte, hä, wie doof. Also warum habe ich das denn jetzt gesagt? Das stimmt auch, so ist es nicht. Aber warum war das allererste, was ich geantwortet habe? Und habe dann schnell noch was dahinterhergeworfen und gesagt, ja, aber auch nur noch das und das und ich in meiner Tochter auch und so, das finde ich richtig toll. Da habe ich mir hinterher, da ärgere ich mich heute noch drüber, dass ich dann gedacht habe, wieso war das meine allererste Reaktion so eine Frage?
Ja, ich glaube, das ist völlig natürlich. Ich kann gegenhalten mit einer anderen Geschichte. Ich war in einem offizielleren Kreis. Und da hat die Vortragende gesagt, wir sollen jetzt, damit die anderen sich unseren Namen besser merken, sollen wir jetzt ein Eigenschaftswort, das mit unserem Namen beginnt, und unseren Namen nennen. Sie war die croissantliebende Christine. So. Und wir saßen da alle da und haben es nicht gleich verstanden, das Konzept. Und ich habe dann nachgefragt, also es soll es mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Also zum Beispiel, und auch ist mir sofort was Blödes eingefallen, die pedantische Pia. So, ich bin nicht die pedantische Pia. Und dann habe ich lang gebraucht, bis mir was Positives eingefallen ist, nämlich literally die positive Pia.
Ich glaube, ja, klar.
Und jetzt als Antwort auf deine Frage, wir hatten das ja vorher besprochen, mit welchem Wort würdest du dich beschreiben? Da sind mir auch sofort nur bescheuerte Sachen eingefallen, wie nicht unbedingt pedantisch, aber zum Beispiel, weiß jetzt auch nicht, ich bin chaotisch, ich bin ängstlich. Da hat man so einen Ehrlichkeitsflash irgendwie, dass man authentisch rüberkommt, sagt man sofort Sachen, die irgendwie nicht super sind, weil man den anderen nicht einschüchtern will. Ich würde sie sagen, ich bin die empathische Pia, ich bin die fröhliche, strahlende. Ich würde sofort denken, wenn ich das sage, glaubt mir das kein Mensch. Mhm. Und dann habe ich ein Wort entdeckt, das super ist, weil es neutral ist. Ich bin die solarbetriebene Pia.
Hä?
Hä? Gell? Das stimmt einfach. Also, wenn die Sonne scheint, bin ich besser drauf. Also solarbetrieben.
Du funktionierst nur im Licht.
Ich funktioniere wesentlich besser im Licht. Ja, ist doch super, oder?
Ja, irgendwie schon. Eigentlich schon, das ist eigentlich ein schönes Bild.
Aber da wir lang nachdenken müssen und es ist mir jetzt auch nicht gleich eingefallen.
Ja, aber dann halt es auch nach. Ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, wie du dann so durch die Sonne läufst und wenn dann die Wolken kommen, dann bleibst du so langsam stehen. So.
Genau.
Das wollte ich mal mitbringen, weil ich dachte, das ist vielleicht auch mal so ein, da kann man mal drüber nachdenken, so ein Anreiz.
Mhm.
Wie stellt man sich eigentlich da? Und ich habe ja jetzt, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, ich habe ja auch nicht gesagt, welche positive Sache ich genannt habe.
Ja, sag mal.
Ich habe als Beispiel das Negative genannt. Hey, ich habe gesagt, dass wir uns super, also ich und meine Tochter, wir können uns für alles begeistern.
Mhm.
Du kannst mir erzählen, wie Schrauben hergestellt werden. Und wenn du das mit ein bisschen Begeisterung machst, dann finde ich das wirklich interessant
ja.
und denke mir, ach, so, das hätte ich ja nicht gedacht.
Ja.
Wirklich.
Ja, begeisterungsfähig wäre auch ein Punkt gewesen, den ich genannt hätte für mich.
Ja.
Weil das ist auch eine super Eigenschaft.
Ja, das möchte ich nochmal nachreichen. Also, das habe ich jetzt schon wieder nicht gesagt. Das hat mich auf jeden Fall ein bisschen beschäftigt hinterher und dachte, das möchte ich auch ändern.
Ja.
Ich möchte nicht mich irgendwie negativ darstellen, nur damit die Leute mich sympathisch finden.
Mhm.
Blöd.
Wir haben überhaupt noch nicht gesagt, wie die Folge heute heißt.
Das stimmt. Außer man hat natürlich schon gelesen, wie der Folgentitel ist und die Folgenbeschreibung gesehen und dann
weiß man Bescheid.
Dann weiß
aber
man Bescheid.
Man weiß nicht Bescheid, warum du den Titel gewählt hast, warum du dich fürs Thema, warum du das Thema jetzt gut fandest.
Wenn die Folge heute erscheint, am 22. April, dann ist Earth Day. Und das ist ja sowieso erstmal ein Thema, was man vielleicht ganz gut mal highlighten kann. Ne? Also Nachhaltigkeit ist ja super wichtig und sollte man viel drüber sprechen. Mein Gedanke war aber, und deswegen kamen wir dann zu diesem Thema heute, Erde, Mutter Erde, Vater Staat.
Ja, du wolltest einfach, glaube ich, sagen, dass das Konzepte so vorgegeben werden. Als Vater Staat ist was Männliches, Väterliches,
mhm.
Mutter Erde, deswegen im Earth Day, hat so was Liebevolles, Mütterliches. Und wenn man jetzt zum Beispiel, bei uns heißt es der Mond und im Italienischen ist es La Luna, wie beeinflusst es unsere Vorstellung von dem Ding an sich, wenn wir es als männlich oder weiblich oder wie auch immer bezeichnen.
Genau.
Darum ging es so ein bisschen, wenn
genau.
ich dich richtig verstanden habe.
Genau, genau. Darüber wollen wir gleich sprechen, aber wir kommen ja erstmal noch zu unserer Kategorie. Du hast ein Fundstück mitgebracht.
Genau. Also, das Fundstück passt so ein bisschen zu Earth Day und Nachhaltigkeit und das Thema hat eigentlich mich gefunden. Es hat damit angefangen, dass im Gespräch mir jemand erzählt hat, dass in den letzten 3 bis 4 Jahren sind die Suchanfragen von Google für so nachhaltige Windeln und Krams auf 1/3 gesunken. Das fand ich total faszinierend, weil ich dachte, wir sind eher auf dem Weg nach oben, was Nachhaltigkeit angeht, weil die Leute hauen sich Solarpaneele aufs Dach, die Leute fahren mit diesen Dingern, die ich nicht aussprechen kann, heißen die Babu.
Du bist vollkommen solarbetrieben?
Ich bin solarbetrieben, richtig. Also jedenfalls Nachhaltigkeit ist ein Thema und deshalb habe ich mich einfach gewundert, dass die nachhaltigen Stoffwindeln etc., dass das so auf 1/3 absinkt im Interesse. Und dann habe ich eine Anzeige gelesen von einer Privatinitiative, die heißt Mein-Windelzuschuss. Und da geht es darum, dass du dort praktisch, für manche Städte geht es, also in 10 Städten Deutschlands, Düsseldorf ist einer davon, kann sich da registrieren und dann bekommst ein sehr, sehr krass reduziertes Stoffwindelpaket zugeschickt.
Mhm.
So, und diese ganze Windelthematik, finde ich, ist in a nutshell unser Problem mit Nachhaltigkeit.
Wie meinst du?
Weil die nicht nachhaltige Alternative auf kurze Frist gesehen günstiger ist und praktischer. Also Wegwerfwindeln sind im ersten Angang nicht so teuer und zweitens echt praktisch.
Wenn man jetzt nicht dazu zählt, dass man die immer wieder kaufen muss.
Genau.
Ah, okay.
Genau.
Ja.
Aber das ist ja, glaube ich, so was Menschliches, dass man denkt, okay, jetzt muss ich da x-hundert Euro für so ein Starterpaket zahlen, wo ich gar nicht genau weiß, ob ich das will oder nicht. Und bei den Windeln hast du halt immer, jede Woche kaufst du ein Paket und merkst gar nicht, wie das Geld rausgeht.
Mhm. Hast du Stoffwindeln benutzt?
Tja, lange Geschichte. Beim ersten Sohn ja.
Ach.
Ja, ja. Also ich hätte die auch gern mitgebracht, weil die sahen damals so lustig aus. Das waren so Strickwindeln, so lange Teile mit Bändel dran. Und es bestand aus ganz vielen Schichten. Da hat es dann noch so ein Molltontuch drin und ein Vlies drin, noch ganz drin und eine Stricküberhose. Und wenn du wolltest, auch noch eine Plastiküberhose. Also beim ersten Sohn habe ich das relativ treu gemacht. Wurde damals schon ausgelacht dafür.
Echt?
Ja, weil das ist echt, das war schon Arbeit. Aber die sind heutzutage ja viel praktischer. Die schauen ja oft aus wie normale Windeln mit Klettverschluss und allem drum und dran.
Und gibt's da gar keinen Teil mehr, den man wegschmeißt? Oder noch, also...
Du konntest, wenn du jetzt wusstest, da kommt Feststoffliches, konntest so ein Papierding praktisch reinlegen. So Aha. eine zusätzliche Schicht. Musstest aber nicht.
Also ich muss sagen, ich finde den Nachhaltigkeitsgedanken dahinter auf jeden Fall sehr gut und löblich, aber ich habe das bei beiden Kindern nicht in Erwägung gezogen.
Ja, nicht mal in Erwägung gezogen?
Nee, weil ich, das ist, vielleicht weiß ich nicht genug drüber, weil in meinem Kopf war das super viel Aufwand immer und den wollte ich nicht betreiben.
Ja.
Richtig schlecht.
Nee, da, ich finde es auch total wichtig, dass man ehrlich drüber spricht, was man schaffen kann und was nicht.
Mhm.
Und es ist völliger Schwachsinn und, um beim Wort zu bleiben, Mumpitz, zu sagen, das und das soll man machen, wenn man es nicht kann. Aber ich wollte es mit dieser Windelgeschichte reinbringen, weil ich fand, dass das ein guter Zugang ist. Die versuchen, einen Anreiz zu schaffen, in dem es billiger ist.
Mhm.
Das heißt, du hast jetzt nicht so eine Hürde. Und die informieren auch. Und das ist ja auch wichtig, dass du weißt, was Sache ist. Ich habe mir aus dem Internet rausgesucht, ich glaube, 40 Tonnen Windeln fallen in der Stadt Düsseldorf an pro
oh
Jahr.
Gott.
Und wenn man das so ausrechnet, ist es, glaube ich, dass ein Düsseldorfer im Jahr durchschnittlich für 60 Windeln verantwortlich ist. Also vom Baby bis zum Kreis. Solche Mengen sind es.
Das ist richtig eklig.
Ja, das ist schon eklig und die sind auch, die sind nicht abbaubar. Die Stadt hat richtig Arbeit, das Zeug auch loszuwerden, weil es auch sehr schwer brennbar ist.
Das ist auf jeden Fall eine gute Sache dann, ne? Was ist das, eine Website oder wie kommt man da dran?
Ich glaube, die Internetadresse ist wirklich mein-windelzuschuss.de. Kann man mal draufgehen und schauen. Ist in 10 Städten in Deutschland im Moment, ist es möglich. Düsseldorf ist eine davon.
Mhm.
Osnabrück, glaube ich, Berlin auch, München nicht. Muss man einfach gucken. Ich will jetzt auch nicht wirklich Werbung für die machen. Es ging einfach darum, dass ich das einen guten Ansatz fand, die Leute finanziell zu unterstützen und zu informieren. Weil ich glaube, so kommt man weiter bei der Nachhaltigkeit und beim Earth Day.
Ja, cool. Dann bleiben wir beim Earth Day jetzt einfach mal, weil so haben wir ja unser Thema eingeleitet. Ne?
Mhm.
Wie Sprache das Denken formt. Du hattest ja schon gesagt, dass bei uns die Mutter Erde und Nomen, die bei uns weiblich oder männlich sind, sind manchmal in anderen Sprachen dann jeweils mit dem anderen Geschlecht. Ne? Und ich habe dann gedacht, das könnte dann die Frage für heute sein, die wir uns stellen können, wenn unsere Sprache uns Konzepte im Leben vorgibt. Reden wir so, wie wir denken oder denken wir so, wie wir reden? Was formt das eine, was bedingt das andere?
Ja, Henne und Ei.
Die Henne und das Ei. Die Henne, das Ei. Da fängt schon an. Genau, und da dachte ich nämlich auch, ne, mit zum Bezug auf mein Glanzstück da, wieso fange ich an mit einer negativen Eigenschaft? So denke ich gar nicht über mich eigentlich. Aber wenn ich viel über meine negativen Eigenschaften spreche, würde das ja auch beeinflussen, wie ich hinterher selber über mich denke. Und das möchte ich schon gar nicht. Und ich finde, da kann man schon mal ansetzen, habe ich gerade schon gesagt, man sollte mal überlegen, wie man überhaupt über sich selber spricht und sich selber auch beschreibt, ne? Aber, pass auf, ich möchte ja, wir beide sind richtige Sprachnerds, ne? Deswegen glaube ich, brauchen andere vielleicht mal so einen anderen Einstieg. Wir haben gesagt, hinter Sprache stecken Konzepte, ja? Jetzt hatte ich mir ein Beispiel überlegt, woran man das, was ich nämlich ganz interessant finde, woran man das vielleicht ein bisschen festmachen kann. Du bist Lektorin und vielleicht ist das jetzt auch eine Sache, wo du immer wieder denkst, oh, der Sinn.
Der Sinn?
Wird der gemacht? Oder ergibt er sich?
Okay.
Genau.
Das ist das Thema Anglizismus.
Genau.
Makes sense.
Genau. Ne, das hat sich super eingedeutscht eigentlich schon, dass jetzt auch die meisten Leute sagen, das macht Sinn.
Mhm.
Richtig wäre es aber, deutsch-grammatikalisch richtig wäre es, der Sinn, der ergibt sich.
Mhm.
Der wird nicht gemacht von uns, der ist da oder nicht. Und ich habe da mal mit einem Englisch-Muttersprachler drüber gesprochen, weil der ein bisschen Deutsch lernen möchte und dann eben dazu eine Frage hat. Und dann haben wir darüber philosophiert, weil er fand das, er hat dann gesagt, das ist super interessant. Der Sinn an sich, kann der gemacht werden oder ist der? Und darüber, da gibt sich dann die nächste Frage, wenn der Sinn gemacht werden kann, dann bedingt das ja Regelungen, nach denen der gemacht wird oder nicht. Aber wenn wir im Deutschen das schon gar nicht erst mit anfangen und sagen, der Sinn, der ist einfach, den kann man nicht machen oder nicht, der ist oder der ist nicht. Es ergibt Sinn oder nicht, den kann man nicht machen. dann sind das schon Konzepte. Du guckst, du hörst die Arme auf. Dann sind das schon Konzepte, die wir in unserer Sprache haben, die andere nicht haben. Oder in anderen Sprachen gibt es andere Konzepte, die schon bedingen, wie wir denken. Ein anderes Beispiel hätte ich noch
Stopp. Okay. Genau. Also grundsätzlich ist es ja so ein alter Streit. Was ist vorher beeinflusst, die Sprache des Denken oder das Denken die Sprache? Und ich habe rumrecherchiert. Ich muss sagen, ich war da jetzt nicht so super im Thema. Ich bin ja eher der Praktiker und schaue, dass es was richtig oder was falsch ist. Aber ich habe noch nie so richtig drüber rumphilosophiert. Und da gibt's ja die Sapir-Whorf-Hypothese, will ich mal Methode sagen. Sapir-Whorf-Hypothese aus den 50er Jahren. Die haben gesagt, die Art und Weise, wie man denkt, wird von der Struktur und vom Wortschatz einer Sprache beeinflusst. Das ist genau das, was du sagst. Es gibt aber auch die Gegentheorie, dass man sagt, eigentlich eher nicht. Und da fand ich das Konzept total lustig, dass es eine praktisch so eine Gehirnsprache gibt, mentalesisch, die sich nicht in Worte fassen lässt, sondern das sind jetzt von dir einfach so Ideen, Konzepte, die in deinem Kopf rumschwirren, die aber jetzt nicht unbedingt an Sprache gebunden sind. Was total erklärt, warum man, wenn man jetzt eine Idee hat oder irgendwas vorstellen will, warum das in meinem Kopf immer so viel cooler klingt, als wenn ich es halt wirklich versuche zu erklären. Kennst du den Effekt?
Ja, ich glaube, den kennt jeder, oder?
Ja, also das hat sogar Einstein gesagt. Worte oder Sprache scheinen in meinem Denkmechanismus keine Rolle zu spielen. Und Schopenhauer sagt, Gedanken sterben in dem Moment, da sie durch Worte verkörpert werden.
Ja, manchmal kann man halt nicht genau sagen, was man meint, ne?
Ja.
Dann fehlen so ein bisschen die Worte. Und dann finde ich es auch witzig, in manchen Sprachen gibt es dann Worte für was Bestimmtes, ja, was es dann anderes und wieder nicht gibt, ne?
Aber findest du das wirklich relevant? Weil dann gibt es immer dieses Beispiel mit den Inuit, die 1000 verschiedene Begriffe für Schnee haben und die haben dann noch ein anderes Konzept für Schnee. Ich denke mal, oder Farben, ich weiß nicht, wie ich die Welt empfinde, ist ja nicht unbedingt an die Sprache geknüpft, oder?
Doch.
Nein.
Total.
Nein, oder?
Wenn wir jetzt sagen, es regnet so und so und jetzt zum Beispiel in Irland, wo es viel häufiger regnet als bei uns, da sagen die schon so was anderes zu dem Regen, wo ich genau weiß, was das ist. Und das ist hier gar nicht so ein Ding unbedingt. Total. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich hatte mich mal mit einer unterhalten, auch auf Englisch, die hat mir von einem Tier erzählt und da habe ich gesagt, ach, das ist doch, wie war das denn, ein Elch? Mhm. Und die meinte, nein, ein Muse. Mhm. Und dann habe ich das gegoogelt, aber bei uns ist das nur ein Elch.
Ja.
Und bei denen ist das nochmal was anderes und das sind zwei verschiedene, ich meine gut, das wird wahrscheinlich ein sowieso Elch sein, aber das Wort an sich ist gleich.
Mhm.
Und sie hat darauf bestanden, dass das zwei verschiedene Tiere sind, zwei verschiedene Dinge einfach. Ich finde total, dass ich das... dass das was
also jetzt
ausmacht.
Im Denken oder in der Kommunikation?
Im Denken. Wenn du für bestimmte Sachen gar keinen Begriff hast oder weißt, das gibt es als Konzept, dann kannst du doch auch gar nicht drüber nachdenken.
Ja,
also du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Und wir hatten ja auch, als wir drüber gesprochen haben, hier mit Liking Gap und dann habe ich auch erzählt Terrible Twos und ich habe gesagt, scheinen wir dafür kein Konzept zu haben.
Ja.
Weil es gibt einfach bestimmte Themen, da habe ich irgendwann mal gemerkt, da finde ich nichts zu. Das kann ich irgendwie ergoogeln zum Beispiel und finde da nichts. Und wenn ich das auf Englisch google, dann finde ich da Ergebnisse zu, weil da Leute drüber schreiben, weil sie drüber nachgedacht haben. Und gleichzeitig könntest du dann aber denken, okay, ich fühle mich vielleicht einfach so und so, weil du gar kein Wort für das hast, wie du dich fühlst.
Mhm.
Ich finde, so ein super Begriff ist zum Beispiel Anxiety auf Englisch.
Mhm.
Weil dann das fühlt man
nicht,
sich...
Das ist nicht Angst.
Es ist keine Angst, es ist keine Nervosität. Es gibt ja jetzt den Film mit diesen Gefühlen. Ich hatte den nur auf Englisch gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie die das übersetzt haben. Aber da ist zum Beispiel Anxiety ein von den Charakteren.
Das heißt es Chaos im Kopf, glaube ich.
Ja, das kann sein. Nee, alles steht Kopf heißt
alles
ja.
Okay.
Alles steht Kopf. Mhm. Es hat jetzt jemand zugehört, so, nein, das heißt alles steht Kopf. Ich so, ja, ich weiß. Und allein das als Konzept zu fühlen und nicht zu wissen, was ist eigentlich los mit mir. Und dann gibt es aber ein Wort dafür und du könntest dieses Wort lernen und dann wissen, ah, okay, das ist etwas.
Das ist ein Konzept.
Es ist ein Konzept.
Mhm. Mhm.
Siehst du, jetzt fehlen mir auch die Worte, aber weil ich das auch so doll auch so finde, dass man auf jeden Fall die Sprache braucht, um bestimmte Dinge einfach denken zu können. Und wenn du die Sprache nicht hast oder wenn dir die Sprache solche Wege vorgibt, dann bist du auch ein bisschen limitiert.
Mhm.
Also ich hab ja weitere Beispiele mitgebracht.
Okay.
Ne? Also als neue Frage, wenn jetzt um eben was zu definieren, was man nicht hat. Ja? Wir haben jetzt einen Nomen, sagen wir mal die Tür. Und das wird jetzt im Stamm noch um eine Definition erweitert. Mhm. Die Haustür.
Mhm.
Das heißt ja, wenn man eine Definition zu dem Stammwort erstmal hinzufügt, dann braucht man die Definition, weil es das vorher nicht mit eingeschlossen hat.
Mhm.
Das ist die Haustür.
Ja.
Das ist der Vorgarten.
Mhm.
Mein absolutes Lieblingshasswort ist der Familienvater.
Mhm.
Und meine Frage, was soll das?
Doppelt gemoppelt eigentlich, wenn wir so nachdenken.
Was ist denn ein Vater, wenn es den Familienvater braucht? Und ich finde, es wird dann erstmal überhaupt lächerlich, wenn man sich überlegt, wo ist denn die Familienmutter?
Mhm.
Warum definiert man den Familienvater? Warum? Und warum definiert man nicht die Familienmutter? Man hat aber die Karrieremutter. Gibt es den Karrierevater?
Nee, ich glaube, es gibt keine Karrieremutter oder es gibt die Karrierefrau.
Gibt es den Karrieremann?
Nein, eher nicht.
Und da könnte ich wirklich, da könnte ich stundenlang drüber reden, weil was heißt das schon? Das liest man auch überall, das liest man auch in allen möglichen Kontexten. Das liest du, wenn jetzt,
der
wenn es was Schlimmes...
Der Familienvater, bla bla bla, hat das und das gemacht.
Ja, aber auch bei schlimmen Dingen, weißt du? Warum ist das wichtig, wenn es ein Familienvater ist? Ist es ein Familienvater, weil sich normale Väter, in Anführungszeichen, in einer Art und Weise nicht einbringen, wie es nur der Familienvater tut? Ist der Familienvater eine Gattung, die halt sich speziell um die Familie kümmert?
Ich
und
kann nie
ist es auch
mehr
immer
das
noch,
Wort Familienvater lesen,
ich kann
ohne
es
deinen
nicht mehr
Hass
hören.
Hier
wirklich, dann liest du, da hat der Familienvater seiner Familie was Schlimmes angetan.
Mhm.
Ist das dann der Familienvater, der sich kümmert und der Familie was Schlimmes antut? Also warum schreibt man dieses Wort überhaupt in solchen Kontexten? Was will man damit erwecken? Weißt du, und das meine ich, die in der Sprache wird dir dann eine bestimmte Denkweise vorgegeben. Der Familienvater ist dann der sich kümmert, weil normalerweise der Vater sich nicht kümmert. Das ist doch schon problematisch.
Ja.
Wenn man definiert Familienvater, heißt das normalerweise... Ist das nicht so? Und da muss man doch schon ansetzen und einfach sagen, das ist der Vater, das ist die Mutter und gut ist.
Mhm. Ah, ich brauche jetzt richtig, merke richtig, wie es bei mir knirscht und kracht, weil Familienvater finde ich jetzt wenig problematisch. Ich würde eher auf den Zug aufspringen, Karrierefrau gibt's, aber nicht Karrieremann, weil das einfach so Dinge abbildet, was ist normal. Du hast zum Beispiel von Girl Boss geschrieben. Es ist nicht normal, dass ein Mädel ein Boss ist. Deswegen muss man das extra so sagen. Das bedeutet dann eigentlich nur, dass in der Gesellschaft etwas schief läuft.
Was mich zum Beispiel freut, ist es, dass es mittlerweile auch den Rabenvater gibt.
Mhm.
Das ist jetzt nicht mehr so komisch, wie zu sagen, Pia, du bist eine Familienmutter.
Mhm.
Bist du eine Familienmutter? Du arbeitest ja. Der Familienvater arbeitet auch, um für seine Familie zu sorgen.
Mhm.
Weißt du?
Ja.
Also ich finde, sobald du das nicht mehr übertragen kannst, dann muss man mal überlegen, warum eigentlich und ist das nicht ein bisschen Quatsch?
Also dein Test sozusagen für solche Wörter ist es einfach zu übersetzen. So wie du das Beispiel mit Sohnemann ist ein albernes Wort, weil Tochterfrau klingt blöd und bescheuert.
Ja, das wäre zum Beispiel
genau.
Mein zweites Beispiel.
Mhm.
Ne? Auch wieder, wie steuert uns im Denken, wie steuert uns die Sprache? Wenn wir zum Beispiel Personen oder Dinge anders benennen. Und warum tun wir das? Also da war jetzt Sohnemann, ist mein Beispiel gewesen auch. Das hatte ich dir vorher schon gesagt. Genauso kleiner Mann, sagt man zu einem Kind. Oh, guck mal, na, kleine Frau. Klingt komisch.
Mhm.
Es klingt komisch und genauso Tochterfrau sagt man auch nicht. Und das Wort, wo ich noch gesagt hatte, Pia, geniales Wort, Muttersöhnchen.
Mhm.
Gibt es das Vatertöchterchen? Also es sind halt, aber da finde ich auch, das muss man mal wieder hinterfragen. Also man benennt kleine Jungs, den macht man zu kleinen Männern, während kleine Mädchen bleiben dürfen. Können kleine Jungs nicht auch kleine Kinder und kleine Jungs bleiben? Die müssen kein kleiner Mann sein. Die müssen kein Sohnemann sein oder ein Muttersöhnchen. Die können einfach nur ein kleiner Junge sein. Genauso wie die Tochter keine Tochterfrau ist und keine kleine Frau und kein Vatertöchterchen.
Mhm.
Ich will jetzt auch, das will ich mal so wie so sagen, ich will jetzt nicht irgendwie so einen Söder-Move machen und dann auf einmal allen Leuten verbieten, wie sie sprechen möchten, nur weil ich das doof finde.
Mhm.
Das kann ja jeder sprechen, auch wie er möchte. Aber ich möchte, das kann man ja mal hinterfragen. Man kann ja mal überlegen, was sage ich da eigentlich? Und auch, was impliziert das? Vielleicht, wenn man zwei Kinder hat, du hast ganz viele Kinder, da kannst du mal...
So
ne, du
ganz
hast,
viele Kinder.
So viele Beispiele.
Ja.
wenn du beide Geschlechter hast.
Ja, aber bei mir reduzieren sich die Beispiele. Und ich glaube, deshalb tue ich mir so schwer mit diesen männlich-weiblich-Tralala-Konzepten, weil ich habe 3 Söhne, die sind 3 ganz unterschiedliche Menschen. Und ich habe eine Tochter und da habe ich wieder keinen Vergleich. Mhm. Was ist jetzt tochtertypisch, was ist typisch für diesen Menschen?
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu weit führt. Vor vielen, vielen, vielen Jahren, muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, als ich das Konzept wirklich noch nicht kannte, hat eine Freundin von mir erzählt, dass ihr Kind non-binär, sich jetzt als non-binär definiert. Und ich stand da und dachte mir, aber ist es eigentlich wichtig, ob ich ein Mann bin oder eine Frau? Wache ich auf in der Früh und denke mir, oh, Pia, die Frau, wacht auf. Das ist so kein Konzept, keine Kategorie, in der ich von mir denke.
Ich kenne mich da leider nicht so genug aus mit dem Thema. Aber auch da denke ich, dass es bestimmt auch viel damit zu tun hat, was man von außen aufgedrückt bekommt.
Das glaube ich auf jeden Fall. Ich denke in der Zwischenzeit logischerweise auch differenzierter drüber. Aber ja, das war wirklich so meine erste Bekanntschaft überhaupt mit dem Konzept, ist vor vielen, vielen Jahren gewesen. Da war das noch nicht so allgemein bekannt und ich hatte mich auch noch nicht damit beschäftigt. Das war einfach so mein erstes Aufeinandertreffen mit dem Konzept und da war ich einfach völlig verwirrt. In der Zwischenzeit ist mir klar, dass du dich damit vielleicht auch schützt, genauso Zuschreibungen zu kriegen, dass du eben kein Sohnemann sein möchtest. Du möchtest kein kleiner Mann sein, du möchtest ein Mensch sein, der dazwischen ist, der sich vielleicht nicht entscheiden will oder kann. Das ist absolut legitim. Und in dem Sinn bin ich auch dafür, dass man sich korrekt ausdrückt, dass man sagt, es gibt Ärzte und Ärztinnen und es gibt Kollegen und Kolleginnen, weil unsere Welt eben nicht so ist, dass es für kleine Mädchen selbstverständlich ist, dass sie alle Berufe dieser Welt ergreifen können. Können sie theoretisch schon, wird ihnen nur nicht so vorgelebt. In der DDR zum Beispiel war das viel normaler. Da sind Frauen einfach in den Beruf eingestiegen, wo es gerade gepasst hat. Die haben nicht so Wert drauf gelegt, dass sie eine Ingenieurin sind, weil die wussten genau, es gibt Ingenieure, es gibt Ingenieurinnen, ist völlig egal. Aber bei uns ist eben so, finde ich, dass man eben darauf achten sollte für die kleinen Mädchen.
Es ging nachdem, wer war denn jetzt nach Angela Merkel? Scholz. Ich muss mal kurz überlegen. Ging so bei Social Media rum. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gestimmt hat, ne? Aber dass dann Eltern mal geschrieben haben, ach ja, mein Kind hat mich gefragt, ob denn auch ein Mann Bundeskanzlerin sein kann. Und ne, die war ja 16 Jahre, die war ja ultra lang. Und wenn man dann in der Zeit geboren ist, dann kannst du dann Angela Merkel. Ja, ja. Fand ich, also ich weiß ja nicht, ob das stimmt, ist ja immer so eine Sache.
Nee, ich fürchte, ich glaube, das war eher so ein Meme.
Finde ich aber ganz gut als Idee.
Ja,
also auch, ne, so mal als Gegenpart, dass Kinder dann auch denken, das kann ein Mann, kann das auch?
Ja.
Also so vor allem auch jetzt im Vergleich dann zu den USA, wo das ja da gar kein Konzept ist, dass das eine Frau irgendwie sein könnte. Naja, zumindest, das führt jetzt zu weit. Ja. Aber
aber ich finde es, zum Beispiel, da bin ich total bei dem Konzept, Sprache regiert es, wie man sich sieht und wie man das überlegt. Es gibt ja Sprachen, die sind sehr spezifisch. Du hast dann zum Beispiel in der Vergangenheitsform, musst die weibliche nehmen, wenn du weiblich bist. Und wenn du so eine Sprache sprichst, dann kennen Kinder früher, ob sie männlich oder weiblich sind.
Ich bin auf einer Mädchenschule gewesen, eine Zeit lang. Und im Französischunterricht weiß ich noch genau, wie wir kollektiv in der Klasse empört waren darüber, dass sobald jetzt, wir saßen da mit, weiß ich nicht, 30 Schülerinnen. Und wenn jetzt ein Junge noch dazugekommen wäre, hätten wir die gesamte Masse quasi vermännlichen müssen. Ja. Als die Lehrerin uns das erklärt hat, wir waren alle perplex. Das weiß ich noch.
Das ist witzig. Ich weiß den Moment auch noch. Ich bin in einer Mädchenklasse gewesen. Nur in Französisch waren wir gemischt. Und ich saß neben einem, weil die Französischklasse wurde einfach aus mehreren Leuten der Stufe gespeist. Mhm. Es gab 3 Klassen. Eine war eine Mädchenklasse. Ich hatte das Pech, in der Mädchenklasse zu sein. Und
ach so.
In Französisch waren dann auch Jungs aus anderen Klassen. Genau. Jedenfalls weiß ich noch, ich saß neben einem Jungen und wir haben dieses Konzept auch gelernt. Sobald ein Mann dabei ist, ändert sich das Geschlecht hinten, dann ist es männlich. Und ich habe mir das aufgeschrieben und der Junge schaut mich so abschätzend an. Brauchst du nicht aufschreiben, das merkt ihr im Manzen euch ja sowieso. Das fand ich so gemein.
Das war jetzt für mich noch lustiger wegen dem Dialekt.
Ach so.
Dazu dann auch, ne, wenn wir schon mal dabei sind, wie repräsentativ ist unsere Sprache? Der Mann, die Frau, der Junge, das Mädchen, das? Warum?
Ja, aber das sehe ich alles nicht so tragisch, weil ich denke, in den englischen Sprachen hast du es ja überhaupt nicht.
Ja, genau. Geht ja auch.
Geht ja auch.
Ich habe übrigens auch gegoogelt, es gibt keine Sprache, wo es nur das Maskulinum gibt. Wenn es Sprachen mit Geschlechtszuschreibung sind, dann ist immer männlich-weiblich in der Grammatik. Ja, aber das Mädchen, ist es auch wieder hier Stichwort kleiner Mann, ist das noch ein nicht fertiges Neutrum-Kind, aber der Junge, der ist schon, der strebt schon nach oben.
Es ist so witzig.
Kann man hinterfragen.
Kann man hinterfragen. Weißt du, was so lustig ist, dass wir in unserer Familie das total schräg leben. Wir haben zum Beispiel Spitznamen für unseren Jüngsten. Das ist weiblich. Das hat irgendwer mal eingeführt. Ich versuche jetzt was zu überlegen, was nicht dieser Spitzname ist, aber das wäre sowas Ähnliches wie die Krawumpf hier. Es heißt nicht die Krawumpf hier. Ich möchte jetzt nicht den echten Spitznamen von unserem jüngsten Sohn sagen, aber dann heißt es, wo ist eigentlich die Krawumpf hier? Ja, die Krawumpf hier chillt wieder mal in ihrem Zimmer. So, und jeder weiß, dass es aber der XY ist.
Mhm.
Wenn jemand was zu essen möchte, sage ich standardmäßig immer, is bub is, auch wenn es ein Mädchen ist.
Ich finde das gut. Ich finde, das zeugt auch dann davon, dass alle bei euch in der Familie wirklich selbstbewusst sind und sich bewusst darin, wer man ist. Und man muss jetzt nicht, ist es weder positiv noch negativ behaftet.
Ja, vielleicht.
Weißt du, es gibt
also
ja auch...
wir spielen einfach gern mit Sprache und machen gern Quatsch.
Also ich meine, es gibt ja auch, da wäre ich auch noch zugekommen, also alles, es wird ja viel negativ beschrieben mit Mädchen sein, ne? Wie ein Mädchen rennen oder werfen oder so. Oder Beleidigungen sind viel, ich werde jetzt keine nennen, weil ich die alle blöd finde, aber es sind ja viel weibliche Dinge. Und auch das finde ich wieder eine absolute Frechheit. Aber weißt du, dass, wenn es schon in der Sprache ist, was vom Mädchen oder was Weibliches ist erstmal schlechter, dann pflanzt sich das so ein. Aber wenn ihr das oder wenn du das denn oder wenn ihr als Eltern das euren Kindern auch so vorgelebt habt, es ist jetzt erstmal alles gleichwertig. Das macht ja schon ganz viel. Und dann kann man auch wieder mit der Sprache so spielen, dass man mal, was war das, Krawumpfie?
Krawumpfie, die Krawumpfie.
Oh ja. Das Genusskind. Achso, das war das Genusskind, ne? Das Genusskind, die Krawumpf.
Es wird mir immer aufs Butterbrot geschmiert, das Genusskind.
Ja, ich wollte noch dazu sagen, nämlich auch mit Gendern jetzt in der Sprache. Ne?
Ja.
Was ich nämlich jetzt auch schon öfter gehört habe, ist, viel in den Podcast habe ich das, glaube ich, auch nur gehört, die Gästin. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, weiß nicht. Ich bin fürs Gendern. Alle sollen mit eingeschlossen werden, sprachlich. Finde ich alles gut. Finde ich gut. Ich mache das selber nicht immer automatisch, weil das irgendwie noch nicht so drin ist. Aber ich finde es erstmal gut. Dann habe ich gehört gestern und dann habe ich es noch zweimal gehört. Und je öfter ich es gehört habe, auch dachte ich, ja klar, hä, natürlich, ich bin doch nicht der Gast. Ich bin eine Frau, ich bin eine Gästin. Und wenn man das da mal googelt, das dauert 3 Sekunden, dann findet man auch raus, dass das jetzt irgendwie keine neue Wortschöpfung ist mit dem... was ist das hier? Gender, Gaga, keine Ahnung. Das gab es halt schon bei den Gebrüder Grimm im deutschen Wörterbuch. Und auch nicht bei den Brüdern Grimm, sondern bei den Gebrüdern Grimm. Die Sprache ist im Wandel.
Ja.
Das war sie schon immer.
Ja.
Das wird sie immer sein. Und habe da dann übrigens auch gesehen, dass es bei denen im Wörterbuch auch noch die Engelin gab und die Geistin.
Ja, die Geistin ist schön.
Und da habe ich gedacht, ja, klar, natürlich. Das Engel sind immer Frauen mit Flügeln, aber es ist der Engel. Auch komisch, oder?
Ja. Ich finde es so schön, dass der Heilige Geist ist im Hebräischen auch weiblich. Ich finde, das sagt auch sehr viel, dass wir so ein Triumvirat an Vater, Sohn, Heiliger Geist, da ist keine einzige Frau dabei, es sei denn, du sprichst Hebräisch, dann weißt du, dass der Geist weiblich ist.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, im Grunde ist Sprache ja so toll, weil man über die Sprache auch, also man kann mit Sprache über Sprache sprechen und man kann auch immer nachfragen. Also dieses Gemotze, man darf ja gar nichts mehr sagen.
Man darf alles
sagen.
Man
darf alles sagen und man kann auch falsche Dinge sagen und nachfragen, ist es jetzt okay für dich?
Ja.
Oder, weil ich glaube, so eine ehrliche Nachfrage ist 1000-mal besser, als wenn du gar nichts sagst und Dinge totschweigst. Wenn du zum Beispiel mit Leuten mit Behinderungen umgehst, weißt oft auch nicht recht, wie sprichst du es an, was machst du? Und ich glaube, das Schlimmste, was du tun kannst, ist nichts zu machen, es nicht zu versprachlichen.
Ja. Das finde ich gut, den Gedanken. Ich meine, man kann alles fragen. Man kann auch erstmal alles sagen. Und da muss man damit rechnen, dass man vielleicht Gegenwind bekommt oder manche Leute sauer auf einen sind. Dann, ne?
Ja. Also und meistens ist ist schon eine gewisse Dankbarkeit oder finden die Leute Interesse gut und reden ja auch gern drüber und erklären, warum sie so und so genannt werden und warum das und das jetzt ein Problem für sie ist.
Und es ist auch, man kann es auch nicht aufhalten, ne? Also du kannst dich jetzt gegen bestimmte Dinge wehren und sagen, nee, das haben wir früher auch schon gesagt und so. Mhm. Ja, das habt ihr früher auch gesagt. Früher hat man auch noch andere Dinge gesagt.
Früher
und dann
hat man im Auto geraucht, wenn Kinder im Auto saßen.
Ja, man kann sich nicht dagegen wehren und entweder akzeptiert man das oder man ist halt so ein bisschen der Brummelkopf dann und auch da wieder denke ich mir, warum? Lass doch deine Energie woanders einfließen. Aber das ist jetzt halt das Paprikaschnitzel und das ist auch okay. Weißt du, da gewöhnt man sich dran. Es ist jetzt auch nichts Schlimmes damit, dass es das Paprikaschnitzel ist. Das ist da drin, in der Soße und es ergibt Sinn.
Ja.
Dass es dann so heißt, warum nicht? Es ist doch in Ordnung, weißt du? Nur weil man früher das anders benannt hat, dann hast du das früher gesagt. Das macht dich jetzt nicht zu einem schlechten Menschen. Akzeptiere jetzt einfach, dass du das jetzt nicht mehr sagst und dann ist doch alles gut. Man hat daraus gelernt, man macht es jetzt nicht mehr.
Genau, und zwar und einfach nur aus Höflichkeit. Weil wenn ich weiß, irgendwer mag kein Paprika, dann gebe ich das auch nicht ins Essen rein, weil ich möchte, dass der sich wohlfühlt und das Essen gerne isst, dass ich ihm vorsetze. Und insofern ist, und so funktioniert auch Sprache. Ich will, dass der sich wohlfühlt.
Genau. Das ist doch eigentlich ganz einfach.
Ja, sind wir uns ja total einig.
Ja, aber es sind, also.
Aber eine Sache wollte ich unbedingt noch anbringen. Ich reg mich oft auch über Dinge auf, die ich nicht wirklich verstehe.
Ja.
Und das ist der mutmaßliche Täter beispielsweise. Ich dachte, das ist einfach eine blöde Floskel. Da steht in der Zeitung dann, der und der ist mit dem Auto in die Menge gefahren, hat alle umgebracht. Der mutmaßliche Täter ist so und so alt und bla bla bla. Dann denke ich mir, hallo Leute, der mutmaßliche Täter, ihr habt alle gesehen, der hat es gemacht. Warum zum Geier ist der mutmaßliche Täter? So, haben wir zu Hause drüber gesprochen. Der Punkt ist, dass es eigentlich eine sehr klare, ordentliche Aussage ist. Dieser Mensch ist noch nicht verurteilt. Deshalb ist er der mutmaßliche Täter.
Ja.
Und das bildet unser Rechtssystem ab, was ich total wichtig und richtig finde. Und jetzt komme ich auch super klar mit dem mutmaßlichen Täter.
Ja, also das merkt man gerade in solchen Situationen, ne, wie wichtig und wie präzise Sprache auch manchmal sein muss.
Mhm.
Ich merke auch, gerade wenn man bei Social Media mal sich einfach nur so Posts durchliest und dann mal die Antworten dazu, das ist ein richtiges Trauerspiel zum Teil, wo du dann siehst, diese Antwort, die du jetzt geschrieben hast, bezieht sich nicht auf das, was da steht. Wenn du das einmal ordentlich liest, dann ist das, was da steht, nicht das, worauf du antwortest.
Mhm.
Dann war da aber jemand sauer, weil er was gelesen hat und hat das vielleicht überflogen oder vielleicht auch einfach mal kurz den Satzbau nicht ganz verstanden oder so und antwortet dann darauf in einer Rage oder in einer, ich meine, entweder sind die Leute wütend oder die fühlen sich angegriffen. Ne? Also ich meine, Social Media muss es auch immer, irgendwann packe ich auch das Handy weg und denke mir, das reicht für heute, das ist ja traurig. Aber das habe ich immer öfter, dass ich lese, die Leute, die lesen gar nicht mehr, die verstehen gar nicht mehr richtig, worüber die sich unterhalten. Da sagt der eine A, B und dann antwortet der andere A, C und du denkst dir, ja schon, ihr redet über das gleiche Thema, aber die Inhalte, ihr müsst doch mal, das Leseverständnis ist gar nicht mehr da. Und dann frage ich mich, liegt das am Leseverständnis oder liegt das schon an dem, woran liegt das? Und dann wird sich da gestritten und so entstehen ja auch Missverständnisse und dann werden Dinge vereinfacht, irgendwie noch in den bestimmten Zeitungen irgendwie so vereinfacht aufgegriffen. Und dann kommst du von einem aufs nächste, nur weil die Leute nicht vernünftig dann kommunizieren können.
Ich glaube, die Geschichte Internet ist so ein ganz eigenes Thema, weil der Punkt da ist, dass du allein vor deinem Computer sitzt und überhaupt kein Feedback hast. Du liest irgendwas, bist wütend, schreibst irgendwas rein und merkst in dem Moment nicht, wie der andere reagiert. Ich glaube, all diese Menschen würden nicht auf der Straße random Leute anpöbeln.
Ja,
weil die sofort,
auf jeden Fall.
Weil die merken würden, das war jetzt echt daneben, der ist verletzt, der ist traurig, der ist wütend, mache ich lieber nicht mehr.
Man hat einfach nicht den Mut. Also wer geht denn schon daher und sagt,
ja, wir wollen nicht wissen, was
ist denn mit dir los?
Mhm.
Dann geht man weiter. Man guckt auf den Boden und geht weiter.
Mhm.
Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ne? Aber ich dachte, es geht vielleicht so ein bisschen auch in so
in Richtung Kommunikation auf jeden Fall.
Ja.
Mhm. Achtsame Kommunikation.
Ja, es ist ein Riesenthema. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich kann mich begeistern. Und für sowas kann ich mich auch begeistern. Weißt, ich könnte da ewig drüber sprechen. Ich könnte auch noch viel mehr jetzt in die Tiefe gehen und über solche Sachen mir dann Gedanken machen. Aber es sind ja nicht alle solche Sprachnerds wie ich jetzt und du vielleicht.
Ja,
und
ich bin offensichtlich eher der praktische Typ, weil mir geht es immer darum, was mache ich damit? In meiner Diplomarbeit habe ich auch wirklich ganz konkret ein Theaterstück analysiert. Und da ging es mir dann auch darum, was will ich damit? Wie übersetze ich es? Es ging echt so um konkrete Sachen und wenig um Konzepte. Weil ich mir immer denke, das Wichtige ist ja das, was tatsächlich passiert. Mhm. Actions speak louder than words. Weil wenn du zum Beispiel jetzt mit deinem Kind so umgehst, dass dein Sohn weiß, der kann alle Aspekte von sich ausleben und deine Tochter auch,
ja,
dann ist das das Wichtigste. Und ob du ihn ab und zu oder die Oma ihn mal Sohnemann nennt, ist daneben meiner Meinung nach völlig wurscht.
Wie gesagt, wenn das jetzt auch, ne, irgendjemand hat jetzt auch das gehört und denkt sich, ja gut, das habe ich auch schon mal gesagt. Das will ich ja gar nicht verurteilen. Mhm. Ich finde es nur generell interessant, sich da mal drüber Gedanken zu machen, was man da eigentlich sagt. Und du hast es jetzt in dem Falle, finde ich, ein bisschen leichter, weil du drei Jungs hast und merkst, okay, der eine ist so, der andere so, mhm, der andere so. Wenn man jetzt aber nur ein Kind hat, mhm, oder ich habe einen Jungen, ein Mädchen, dann kommt man, glaube ich, läuft man schneller Gefahr, auch in so Rollenklischees zum Beispiel reinzugehen.
Ja, das kann
weil
sein.
Man da, mhm, auch bombardiert mit wird.
Ja.
Wir im Geschäft, Jungsabteilung, Mädchenabteilung.
Nathalie, das ist
ich
auch
suche ein T-Shirt.
Ja, das ist auch schlimmer geworden. Und das hat, glaube ich, mit Kapitalismus zu tun, dass man mehr verkaufen kann, wenn es Sachen für Jungs gibt und wenn es, ja, Sachen für Mädchen gibt. Weil wenn du mal das blaue Lego-Set gekauft hast, dann will deine Tochter damit nicht spielen und musst nochmal das rosa Lego-Set kaufen. Das gab's in den guten alten Zeiten nicht. In dem
also das
Maße.
Ist, ja, das ist jetzt auch nochmal ein riesen anderes
wie
Thema.
Wie ein anderes Thema.
Also komm, deswegen, ja, komm, schweifen immer wieder ab, aber es macht einfach so viel. Und dann auch genau, ne, wenn man dann da in Gendern erstmal reingeht, was, mhm, ja auch, wie gesagt, ein Thema an sich ist. Mhm. Oder was gibt's noch alles mit Sprache? Auch Rassismus, ja, und das ist ja ein riesiges Thema, also und kleinere Abzweigungen, was man da alles aufnehmen kann. Aber wenn man erstmal, finde ich, den Kern hinterfragt, was passiert eigentlich in meinem Kopf, wenn ich so und so spreche, weil ich dann in meinem Kopf solche Konzepte forme?
Mhm, da bin ich dabei.
Dann kann man vielleicht einfacher einen Zugang dazu bekommen, warum zum Beispiel es wichtig ist, dass unsere Sprache repräsentativ ist und warum sich so viele Leute auch dafür einsetzen, dass gegendert wird. Und warum es dann andererseits, meine persönliche Meinung, richtig schwachsinnig ist, das per Gesetz verbieten zu wollen. Das geht nicht. Man kann das nicht aufhalten. Und ich finde das auch irgendwie schwierig zu sagen, nein, das wird jetzt entweder immer sehr geehrte Damen und Herren oder immer diese ewig langen Sätze, mhm, oder nur der Mann. Vielleicht sollte man nur noch einfach mal anfangen, das generische Femininum zu nehmen, damit man auch mal klar wird, hallo, die Hälfte möchte auch noch mit rein. Mhm. Ich hatte mal gelesen, es hat irgendeine Bankkundin vor Jahren und Jahren mal dagegen geklagt, dass die immer als sehr geehrter Kunde angesprochen, mhm, wird. Und dann hieß es halt, ja, aber da müssen wir unser ganzes System umstellen, mhm, weil das dann solche automatisierten Postmails, mhm, und sowas war. Ich meine, die hat gewonnen, weil die hatte ja auch recht. Sie ist kein Kunde, mhm, sie ist die Kundin. Mhm. Riesiges Thema.
Riesiges
aber
Thema.
Ich finde halt gerade, wenn man eben, also erstmal untereinander, aber dann auch mit Kindern, die an die Sprache ranführt und dann auch zu überlegen, was man alles mit Sprache auch anrichten kann. Also auch Mobbing in der Schule und einfach, mhm, das, ne, wenn man weiß, ich habe jetzt hier mein Kind und ich möchte, dass es einfach aware ist. Jetzt fällt mir kein deutsches, mhm, Wort ein.
Bewusst, dass es ihm bewusst ist.
Ja, ja, dass man einfach bewusster spricht.
Ja, ich glaube, das geht Hand in Hand. Ich bin immer die Aberfrau. Ja, ich glaube, das geht Hand in Hand. Und das Wichtige ist aber, glaube ich, wirklich
Pia, ist es
die
ein
Haltung.
Aber, ja, oder gleichzeitig?
Ja, okay. Und dabei.
Ist es ein Aber oder kann das nicht gleichzeitig so sein?
Ich glaube, es ist beides. Du hast recht. Hast du recht. Also Sprache ist wichtig, achtsam damit umzugehen. Und es ist ebenfalls wichtig, seine eigene Haltung klar zu haben, was sich meiner Meinung nach nicht unbedingt in Sprache für dich jetzt manifestiert. Weil wenn ich so ein Gefühl für irgendwas habe, dann versprachlicht sich das bei mir nicht unbedingt im, mhm, Kopf. Sondern ich habe so ein Gefühl von, hey, das ist unfair, hey, das passt mir nicht.
Ja, man kann es nicht gut zusammenfassen, ne? In einem Satz, das ist ein gutes Fell.
Ja, das wird dem auch nicht gerecht werden, wollen wir nicht machen.
Ich würde sagen, vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück oder vielleicht gehen wir mal in andere Sachen noch tiefer ein. Aber jetzt kommen wir noch, bevor es nämlich zu lange wird, zu unserer Frage für die Freundin.
Mhm.
So, die Frage für eine Freundin. Ich lese vor. Wie geht man mit ständig ungefragten Erziehungstipps aus dem familiären Umfeld um, besonders wenn sie einem gegen das eigene Bauchgefühl und Überzeugung gehen? Ich bekomme immer wieder den gut gemeinten Ratschlag von einer Person in meinem näheren Umfeld, das Baby doch schreien zu lassen. Schon beim ersten Kind, das am Anfang viel geweint hat, wurde mir ständig gesagt, ich soll es nicht immer gleich hochnehmen, es würde ja verwöhnt werden. Lieben wir.
Mhm.
Bei einer Familienfeier kam es sogar zu einer, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Situation, als ich meinen weinenden Sohn beruhigen wollte, aber von besagter Person daran gehindert wurde.
Krass. Ja, echt krass.
Mit der Begründung, ich solle ihn nicht hochnehmen, er würde mich ja nur manipulieren. Das Kind war zu dem Zeitpunkt 7 Monate alt. In diesem Moment habe ich sie relativ schnippisch darauf hingewiesen, dass Kinder in diesem Alter nicht manipulativ sind, und mein Kind hochgenommen. Danach kam sogar eine Entschuldigung und das Thema war erstmal vorbei. Jetzt kommt das zweite Kind und das Thema wieder auf den Tisch. Bisher habe ich es mit Nicken abgetan, aber ich frage mich, sollte ich weiter den Weg des geringsten Widerstands gehen oder lieber irgendwann klar Stellung beziehen, da ich diese Person regelmäßig sehe?
Also erstens mal herzlichen Dank an die Frage für die Freundin und die Aufforderung, bitte schickt uns noch mehr solche Fragen. Das ist so spannend, drüber nachzudenken. Also unsere erste Reaktion war jetzt ja total krass, dass man daran gehindert wird, sich seinem Kind zuzuwenden. Das finde ich richtig, richtig übergriffig. Und herzlichen Glückwunsch, dass die Freundin nicht völlig ausgeflippt ist in dem Moment. Die Antwort zu geben ist mir, also wie die Person jetzt weiter damit umgehen soll, das fällt mir schwer, das zu beantworten, weil ich hatte das in dem Sinn nicht. Ich wohne ja weit weg von meiner eigenen Familie und ich konnte immer so mein eigenes Ding machen und ich bin jetzt auch niemand, der die Konfrontation sucht. Deswegen wäre das für mich schwer zu sagen, ich muss mal unbedingt ansprechen. Das wäre nicht so meins. Aber sie hat ja schon gesagt, sie hat es versucht, schnippisch, sie macht es jetzt. Und es könnte schon helfen, beim nächsten Mal das nicht schnippisch zu machen, sondern wirklich mit einer großen Ernsthaftigkeit. Ich habe aus einem anderen Umfeld eine ähnliche Erfahrung gemacht. Da ging es darum, ist schon ewig her, wir waren ein Freundeskreis und wir haben gemeinsam gekocht. Und es war in der Küche von einer bestimmten Person und die war sehr übergriffig und hat die ganze Zeit versucht, da irgendwie reinzureden. Und einer der Jungs war verantwortlich für die Lasagne und man hat richtig gemerkt, der war richtig genervt davon, dass der jetzt das nicht so machen kann, wie er möchte. Und der hat dann wirklich mit einer absoluten Ernsthaftigkeit, die gar nicht gepasst hat in dieser Situation, diese Frau angeschaut und gesagt, lass es mich bitte auf meine Art machen. Die Temperatur ist gesunken in dem Moment, die ist zurückgezuckt und danach war aber auch gut. Also das wäre vielleicht ein Weg, das zu klären, ohne dass es zu so einer Eskalation kommt. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, würde ich sagen, muss man es irgendwie ansprechen, auf jeden Fall. Und vermutlich sich auch überlegen, warum diese Person so auf dieses Thema fixiert ist. Hat die Angst, dass es verwöhnt wird, das Kind, warum hat die Angst? Also vielleicht versuchen, sich in diese Person reinzuversetzen und dann in dem Sinn mit ihr das zu klären. Du, ich möchte es wirklich auf meine Art machen. Ich kann das nicht haben, wenn mein Kind schreit. Ich glaube auch nicht, dass das verwöhnt wird, weil Kinder ab XY Jahren das überhaupt noch nicht können oder bis. Aber ich glaube, wenn die Situation immer wieder auftritt, kann man das nicht so stehen lassen. Da muss man irgendwie einen Weg finden, sonst gibt's irgendwann einen großen Krach, glaube ich. Das ist so meine Meinung dazu.
Ich hatte das auch nie so, dass mir da jemand so reingeredet hat. Ich habe das aber, glaube ich, auch von Anfang an sehr klar gemacht.
Ja, siehst du, dann warst du die, bitte lass es mich auf meine Art machen.
Aber nicht mal so in den Worten. Ich hatte nie das Gespräch, dass ich sagen musste, lass mich das so machen. Ich habe eine ganz tolle Frauenärztin.
Mhm.
Und als ich mit meiner Tochter schwanger war, da hat die... Ich hatte irgendeine Frage gehabt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was war. Auf jeden Fall habe ich dann noch ganz kurz nach der Untersuchung dann mit ihr da gesessen. Und sie meinte, vielleicht auch, weil ich dann noch ein bisschen jünger war, hat die dann gedacht, muss ich mich nochmal extra stellen. Was heißt ein bisschen jünger? Ne? Aber so im Vergleich zumindest so in größeren Städten habe ich das Gefühl, kriegt man ein bisschen später Kinder.
Mhm.
Egal, anderes Thema. Hat die auf jeden Fall mir noch so ein bisschen gesagt, dass, ne, dass ich auch nicht auf andere hören soll und so. Und dann saß sie mir gegenüber. Also ich muss sagen, die ist wirklich toll. Ich fühle mich wohl bei der. Es war alles eine gute Situation. Mhm. Ne? Nur um mal so die Stimmung zu schaffen. Mhm. Und die saß so relativ nah an mir dran und hat mich so angeguckt. So richtig hat mir in die Augen geguckt und hat gesagt, sie müssen sich immer denken, mein Körper, mein Baby, meine Titten.
Ja.
Und das war so. Die hat mich angeguckt, aber dann dachte ich, ja, ja, ja. So, ne? Und das hat mich immer begleitet. Und sobald ich irgendwie das Gefühl hatte, jetzt will mir jemand was erzählen, habe ich immer gesagt, nein. Und irgendwie, oder das dann trotzdem gemacht oder okay. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde auch was sagen. Ich glaube, ich würde aber was sagen, bevor es nochmal zu so einer Situation kommt.
Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ich glaube, in der Situation kann man das ganz schlecht klären. Wenn es jetzt praktisch, wenn, also wenn jetzt.
Du meinst, wenn ein Kind gerade schreit und du ultra kind gestresst genau, bist, weil jetzt genau, auch das, es ist ja das zweite Kind kommt genau, und genau. Das schreit und das andere schreit auch genau. Und dann ist halt gerade ein bisschen schlecht.
Dann ist es richtig schlecht. So gut. Würde ich auch sagen. Und man muss auch immer denken, man hat ja auch eine Verantwortung für sein Kind. Du willst ja deinem Kind gegenüber authentisch sein. Und dein Kind muss sich ja darauf verlassen können. Wenn das und das ist, dann macht meine Mama das und das. Und die wird nicht komisch und anders, wenn jetzt die Tante Edeltraut dabei steht.
Ja, ich finde auch, dass man dem Kind ja dann auch spiegelt, ich treffe die Entscheidung für dich. Und nur ich, oder am besten oder noch die Eltern, ne? Aber ich treffe die Entscheidung und ich mache das aus meinem besten, nach meinem besten Wissen und Gewissen und tue hier das Beste für dich. Und da kann jetzt nicht jemand anderes daher, gut, mit einem 7 Monate halt ein Baby jetzt natürlich nicht, ne? Aber das trägt dich ja weiter.
Ja.
Das Problem, das würde ja bleiben, es würde nur ein anderes sein.
Mhm.
Und wenn das Kind aber weiß, da kommt jetzt nicht jemand an und auf einmal macht die Mama was anderes,
ja,
sondern
genau.
Du hast einfach diese Sicherheit, dass die Mama trifft die Entscheidung für mich.
Das ist witzig, dass du so auf die Entscheidungen abhebst. Ich würde sowas Mamahaftes sagen wie, das ist deine Mama, die hat dich lieb, auf die kannst du dich verlassen.
Ja, so. Aber es ist das Gleiche, oder? Das ist doch...
Es ist wieder sowas Kopfmäßiges. Ich treffe Entscheidungen, nee. Ich mache Dinge aus dem Bauch, weil ich mein Kind lieb habe, weil ich das schützen will.
Naja, ich meine jetzt so, weil ich jetzt konkret, das war jetzt das Kind hochnehmen oder nicht, finde ich jetzt schon so als Entscheidung, das zu machen.
Ja.
So meine ich das. Ne? Also schon eher, aber schon im Sinn, die Mama, die macht das und die kümmert sich um mich und da kann ihr niemand reinreden.
Ja.
Und die ist da einfach stark für mich.
Ja. Die Mama ist immer die Mama, egal in welcher Situation.
Du hattest ja auch noch gesagt, dass man auch mal überlegen könnte, warum diese Person das sagt.
Ja.
Und da war mein Gedanke dann gerade, ich hatte auch mal gelesen von einer älteren Frau, die dann eben gesagt hat, das war ja damals auch anders. Da sollte man, also wie gesagt, je nachdem wann damals, ne, in dieser Geschichte jetzt, ob das jetzt eine Oma war oder eine Tante oder eine Mutter, ist ja auch nochmal ein Generationending, aber früher generell war es ja schon eher anders. Ganz früher sollte man auf jeden Fall auch schreien lassen und die Kinder nicht verweichlichen und so. Also das Problem ist ja immer in diesem Generationenkonflikt, das kriege ich ja auch manchmal mit, zum Glück nicht persönlich, aber man kriegt es ja mit, dass dann die jetzigen Omas sagen, hey, mach doch so und so und dann die Generation Mütter, also deine Generation wäre dann die Generation Oma von den Kindern, weißt du? So, das habe ich kurz den Fadenballon. Dass die ja auch schon mal in den Konflikt kommen und dann sagen, mach doch so und so, weil die das so gemacht haben und die jetzigen Mütter sagen aber nein, wir machen das so und so aus dem und dem Grund und dass dann auch schnell der Eindruck entstehen könnte, so wie du es gemacht hast, war das falsch.
Ja, richtig.
So ist es ja gar nicht.
Genau.
Und da kommt, glaube ich, auch viel mit rein, dass vielleicht die Person, die dann was sagt, dass die nicht das Gefühl haben möchte oder dass die nicht irgendwie in so eine Situation oder dargestellt werden möchte, ich habe es falsch gemacht, weißt du?
Mhm.
Im Grunde, wir versuchen unser Bestes, weißt du? Jeder gibt irgendwie versucht sein Bestes, jede. Und man kann ja nicht alles richtig machen, aber man bemüht sich. Und wenn jetzt heute Dinge anders gemacht werden, es hat ja auch Gründe dafür. Also ich meine, damals wurden die Babys mit der Babyschale auf die Rückbank ins Auto gelegt.
Ja, also es geht wirklich darum, und ich glaube in Kommunikation immer, dass man sich nicht angegriffen fühlt.
Genau, genau. Du bist kein schlechter Mensch, weil du damals dein Baby hast schreien lassen.
Oder schlechte Mutter. Oder nicht mal die Entscheidung war besonders schlecht, sondern die fiel halt auf Basis dessen, was du damals wusstest.
Ja.
Das passiert ja auch überhaupt im Zusammenleben mit Kindern ständig. Dass du irgendwas machst am Tag X und 3 Jahre später denkst du, okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt so gemacht und dann redest nochmal 10 Jahre später mit deiner Tochter, die sagt, das und das fand ich damals nicht gut und sie wirft es dir so halb und halb vor, aber sie meint es gar nicht so.
Dazu auch noch, also nicht nur, dass man es vielleicht selber so gemacht hat und die Person dann jetzt das nicht aushalten kann, eventuell was falsch gemacht zu haben, indem wie sie es gemacht hat und die Freundin jetzt aus der Frage macht es anders. Ich könnte mir auch vorstellen, weil ich das auch manchmal finde, dass manche Leute, glaube ich, auch nicht gönnen können und neiden.
Okay.
Also, weil diese ältere Frau, wo ich gesagt habe, was ich da gelesen habe, die sagte eben damals, wurde einem das so gesagt und sie hätte gerne ihr Kind hochgenommen und mehr gedrückt und mehr gekuschelt.
Ja.
Und es passiert auch in vielen anderen Situationen, dass es dann auch wieder hieß, früher haben wir das aber auch so gemacht. Und dann frage ich mich, ja, aber wenn es doch jetzt besser geht, kannst du es nicht jetzt gönnen. Den Leuten gönnen, dass sie es besser haben? Ja. Ist das nicht in Ordnung? Mhm. Ich hatte, ja, führt wieder zu weit, aber kannst du nicht akzeptieren, dass es vielleicht jetzt einfacher sein kann?
Ja.
Du hattest es schwer, okay, das ist schade, aber, gleichzeitig kann man das doch den nächsten Müttern gönnen, dass sie es leichter haben.
Mhm. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich wollte noch einen positiven Aspekt reinbringen. Man kann auch vielleicht bedenken, dass diese Person, die sagt, jetzt lass das Kind schreien, dass die meint, sie schützt die junge Mutter dadurch. Die merkt, die ist völlig fertig, die kümmert sich so sehr ums Baby. Also es gibt so viele Gründe, warum die das macht.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall klug, sich darüber Gedanken zu machen, was bewegt diese Person, mir diesen Tipp zu geben und keinen anderen.
Also Fazit, bevor das zweite Kind kommt, vielleicht mal das Gespräch suchen und damit einsteigen. Hey, Person XY, ich habe das Gefühl, du möchtest das Beste für mich und mein Kind. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und das Beste für mich und mein Kind ist es, wenn wir das so und so handeln, weil damit fühle ich mich am wohlsten. Und das nimmt mir, glaube ich, auch den meisten Stress in solchen Situationen.
Mhm. Gut gemacht.
Dankeschön.
Gern geschehen.
Ja.
Dann kommen wir ans Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange drüber reden werden.
Es war eine ergiebige Folge heute. Ja.
Als Abschluss wollte ich eigentlich nur noch einen Aspekt sagen. Wer am meisten mit uns redet, ist wer?
Ich rede am meisten mit mir selber.
Exactly. Genau, das wollte ich sagen. Und jetzt sage ich nochmal dieses wunderbare Wort, das mir so gefallen hat, in Mentalesisch, in deiner eigenen Natalie-Sprache. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch darauf achten, wie wir mit uns reden. Ob das okay wäre, wenn wir mit einer Freundin so reden würden, so wie wir uns manchmal selber anzicken und dann sagen, wir sind stur und wir sind pedantisch oder wie auch immer. Es kommt ja daher, wie wir mit uns selber reden. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum ich jede Folge abschließe mit seid freundlich zu euch. Das ist der Hintergrund.
Ich finde, heute sollten wir abschließen mit seid solarbetrieben.
Auch das. Gut, in dem Sinn, tschüss, seid solarbetrieben.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Don't Call Me Mutti ist eine Produktion der Libelle Verlags GmbH in Zusammenarbeit mit Castcrew Audio und Podcast Produktion.